Willkommen zurück in der Hotelsellers Buch Gott im Müll. Jetzt geht es um ein Danklied einer europäischen Christin für die Theologie der Befreiung. Im Oktober 1985 kam Daniel Ortega, ehemals Präsident des Freien Nicaragua, nach New York und sprach in der Riverside Church vor 2000 geladenen Repräsentanten der christlichen Kirchen. In der kurzen Frage- und Antwortperiode danach trat ein schüchterner junger Mann auf und fragte Daniel, ob er persönlich an einen persönlichen Gott glaube. Nach einem kurzen Schweigen antwortete Daniel Ortega, als Somoza über Nicaragua herrschte, besuchte er jeden Sonntag die Messe. An diesen Gott glaube ich nicht. Tosender Beifall kam auf. Es war, als hätte Daniel ein Fenster aufgemacht, Luft in einen stickigen Raum gelassen, eine falsche Frage entlarvt, den Ort der wirklichen Frage erst hergestellt, einen jungen Mann zu einem größeren Ernst erzogen und Gott aus der Ebene der Statistik, in der man Zahlen über Gläubige und Ungläubige hochrechnen kann, befreit. Es war, als sei eine Art existenzieller Wahrhaftigkeit in Riverside Church ausgebrochen, in dem das Naiv-Persönliche, der falsche Individualismus, in dem vom T-Shirt und Kugelschreiber bis zum Heiland und Erlöser alles personalized sein muss, mit den eigenen Initialen versehen, zurechtgemacht für die Aneignung durch den Einzelnen hinterfragt wurde. Der junge Mann, vermutlich unter dem Einfluss der neuen religiösen Rechten, ist gar nicht auf den Gedanken gekommen, die Frage nach Gott mit dem Leben der Comunidad zusammenzubringen. Er hat vielleicht gemeint, er könne an Gott glauben, ganz unabhängig, ganz unberührt von den Somozas dieser Welt. Ich habe viel aus dieser kleinen Begebenheit gelernt. Die Theologie, die ich hier feiern will, borgt ihre Hermeneutik nicht aus dem römischen Rechtssystem und seinem situationsunabhängigen Versuch, Wahrheit herauszufinden. Soweit wir römisch denken und die Theologie zu einer Art himmlischen Jurisprudenz machen, müssen wir feststellen, dass Daniel Ortega die Frage nach dem persönlichen Gott nur geschickt umgangen hat. Die Theologie der Befreiung lebt jedenfalls nicht ungebrochen aus dem Mythos und seiner ewigen Wiederkehr. Sie denkt, arbeitet und betet vielmehr aus der Geschichte und aus den Geschichten der Menschen. Innerhalb einer essentiell historischen Hermeneutik will ich aus dieser Anekdote zwei theologische Erkenntnisse ableiten. Erstens, Gott und Abgott, Gott und die Götzen, Gott und die Idole müssen unterschieden werden. Vielleicht hat der junge Mann ja nur wissen wollen, ob Ortega an das oft genannte Idol des Kapitalismus glaubt. Zweitens, das Wort Gott lässt sich von Befreiung, Erlösung nicht trennen. Mit den Worten des großen schwarzen Schriftstellers James Baldwin gesagt, der Begriff Gott ist nur ganz gültig und nützlich, wenn er uns größer, freier und liebesfähiger machen kann. Wenn Gott das nicht kann, ist es Zeit, dass wir ihn loswerden. So in seinem Buch 100 Jahre Freiheit ohne Gleichberechtigung. Gott kann nicht von der Gerechtigkeit getrennt werden und vielleicht hatte der junge Mann nicht gut zugehört, als Daniel Ortega vom Schrei eines gequälten Volkes nach Frieden sprach. Mag sein, er hatte Gott nicht in den Armen schreien hören. Wenn T-Shirt und Kugelschreiber schon besser sind, wenn sie die persönlichen Anfangsbuchstaben ihrer Besitzer tragen, trifft es nicht auch für Gott zu? So dass der Gott der Reichen mit dem Gott der Armen in der Tat nichts zu tun hat? In einer Bauernmesse aus Nicaragua heißt es vom Gott der Armen, dass er einfach und menschlich sei, dass er mit sonnengegerbtem Gesicht auf der Straße schwitzt. Deshalb spreche ich zu dir, so wie mein Gott spricht, weil du der werktätige Gott bist, Christus, der Arbeiter. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano el senkilo. El Dios que suda en la calle, el Dios de rostro catido, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Es ist ganz und gar undenkbar, die lateinamerikanische Kultur ohne die Erinnerung an das Feuer, die wir Theologie nennen, zu verstehen. Denn es ist ja gerade in Lateinamerika, inmitten der Ausplünderung der Armen, der Folter der Subversiven und der raffgierigen Zerstörung der tropischen Regenwälder, dass Gott auf den schlammigen Straßen der Elendsviertel herumzieht, dass Männer und Frauen Zeugen Gottes werden, wie nur selten in einer geschichtlichen Stunde. Zeugen der Liebe, Zeugen des Leidens um der Gerechtigkeit willen. Ich denke an die Länder, die sich unter dem Stiefel des Imperiums winden und denen der nicht endende Krieg vom Pentagon verordnet ist. Low Intensity Warfare, die jederzeit überall bereitstehende Soldateska, die täglich erneuerte Desinformation im psychologischen Krieg, die militärisch abgesicherte Rechtlosigkeit der Armen, der Krieg, der nicht beendet wird, weil er nie erklärt wurde, den Friedensverhandlungen und Menschenrechtskommissionen nur stören, der nicht mehr auf Sieg aus ist, weil er wegen der Mehrheit der Bevölkerung nicht gewonnen werden kann und der die älteste Bemäntelung kriegslüsterner Männer, nach der der Krieg ein Mittel zum besseren Ziel des Friedens ist, aufgegeben hat. Dieser Krieg ist Mittel und Ziel in einem, er will sich und nichts als sich, die nackte Gewalt, lustvoll und profitreich. Vor einigen Jahren wurde Henry Kissinger in Guatemala gefragt, ob es denn nicht besser sei, Wirtschaftshilfe nach Guatemala zu schicken, statt Waffen und Militärausrüstung. Darauf gab er eine klassische Antwort: Man kann den Frieden nicht kaufen. Das ist nur konsequent. Der Frieden lässt sich nicht kaufen, wohl aber die chemischen Waffen gegen die Zivilbevölkerung, die Ausbildung der Folterer in Panama und die als Entwicklungshilfe deklarierte Ausbildung der Polizei in Guatemala, die die Bundesrepublik Deutschland bis 1990 betrieben hat. Und wie reagieren die Christen? Welche Theologie entsteht im Tale des Todes? In El Salvador ist es die, die der Prophet Jesaja in der Gestalt des leidenden Knechtes Gottes entworfen hat. Er hatte keine Gestalt noch Schöne, sagt Jesaja. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Die Armen haben keine Zähne, sie waschen sich nicht, sie erwecken Ekel. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das heutige Angesicht des Fernsehens bringt Sport- und Modeschauen, während die Hütten der Armen niedergebrannt und ihre Töchter vergewaltigt werden. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, obwohl kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Die verschwundenen und versteckten Massengräber sollen unsichtbar bleiben. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen geschlagen. So in Jesaja 53. Christen in El Salvador, ich habe mit Katecheten und Priestern in Flüchtlingslagern und Elendsvierteln, mit einem lutherischen Bischof und einem Jesuitenprofessor, mit Müttern und Frauen der Verschwundenen geredet. Sie haben vom leidenden Knecht Gottes gesprochen, indem sie von den Armen sprachen. Sie redeten aus einer inneren Kraft, die Bibel, die Stärke der Schwachen, die Hoffnung gegen alle Hoffnung, die große Freude unter den Armen nennt. Ich muss bekennen, dass ich das nicht ganz verstanden habe, dass ich mich oft dagegen wehre, mit rationalen, mit ökonomischen, mit psychologischen Instrumenten, mit denen meine Kultur mich ausgerüstet hat. Don Subrino erzählte mir: Die Armen nehmen Gott an. Sie hören das Evangelium nicht so sehr als Wahrheit, aber als gute Botschaft. Ich habe nirgendwo die Messe so fröhlich, so jubelnd gefeiert, als mitten unter den Armen. Im Flüchtlingslager Cale Real brachten sie 8 große Papierrollen mit Namen beschrieben. Das waren die 1.064 Toten der Gemeinde, 80 bis 90% von ihnen von der Armee massakriert. In die Mitte legten sie ein Bild des auferstandenen Christus. Sie hatten auch 14 Kinderfotos dabei. Was sie tun, vermenschlicht uns alle, es evangelisiert uns. Was ich verstanden habe, ist, dass es eine Spiritualität gibt, die es nicht erlaubt, das Leben durch Geld und Gewalt zu definieren, einen Geist des Mutes, der Kraft, der Freude, die sich dieser zentralen Definition unserer Kultur, Geld und Macht, nicht unterwirft. Was ich nicht verstehe, ist, woher sie die Freude nehmen, den Kampf und die Solidarität, woher diese Gewissheit der Armen, dass Gott bei ihnen ist. Was ich nicht verstehe, ist das Mysterium, das Geheimnis Gottes. Es ist das Feuer, von dem ich, zweifelnde, von den Schatten überwältigte Frau in Europa, oft denke, dass es ausgelöscht werden kann. Und damit bin ich bei dem Geschenk der Armen an die depressiven Reichen, bei der Theologia della Liberation. Ich möchte ein paar Worte darüber sagen, was der praktische Weg der lateinamerikanischen Christen und die aus dieser gelebten Praxis des Kampfes und des Leidens folgende Theologie für mich als Europäerin bedeutet. Um die verzweifelte Lage der bleichen Christen im Norden zu illustrieren, will ich eine Anekdote erzählen. Auf Reisen habe ich meine Kinder häufig in alle möglichen Kirchen geschleppt, auf der Suche nach romanischen Kapitellen oder venezianischen Löwen. Einmal kamen wir in eine ziemlich scheußliche, kalte, prächtige Kirche in Italien. Meine jüngste Tochter, 4 Jahre alt, machte sich los, spazierte allein herum, kam zu mir zurück und sagte: Mama, ist kein Gott drin? Ich denke, so ähnlich bin ich durch die theologischen Hörsäle und Fakultäten geirrt, etwas suchend, das ich heute Praxis des Glaubens nennen würde. Das Ergebnis des Wanderns durch eine prächtige, kalte, leere Kirche war vor allem dies: Ist kein Gott drin? Die theologiegeschichtliche Situation, in der wir Christen in der ersten Welt uns bis zur Mitte der 60er Jahre befanden, lässt sich als die Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Paradigmen der Theologie beschreiben. Immer noch lagen die Orthodoxie und der Liberalismus miteinander in Streit. Die Orthodoxie mit ihren jahrhundertealten Dogmen und Lehrsätzen, ihrer Sozialgestalt, einer feudalistisch geprägten Hierarchie, ihrer Frauenverachtung und ihrer verquälten Obsession mit der menschlichen Sexualität, die als Mittel zur Herrschaft instrumentalisiert wurde, war unglaubwürdig geworden. Das moderne theologische Paradigma schien der Liberalismus mit seinem milden, segnenden, menschenfreundlichen Jesus, mit seiner historisch-kritischen Methode der Bibeldeutung, mit seiner Rezeption der Aufklärung in das theologische Denken und seiner Einschmelzung des Glaubens in die Kultur der Bourgeoisie, blind für Klassenunrecht, Rassismus und Militarismus. Dieses theologische Modell des Liberalismus hat, von Ausnahmen abgesehen, angesichts des europäischen Faschismus total versagt. Es war für uns, Kinder des Faschismus, ebenfalls nicht glaubwürdig. Unsere Suche nach dem Gott des armen Mannes von Nazareth, den die Römer zu Tode gefoltert hatten, drängte über den Liberalismus, seinen historischen Optimismus und seinen ethischen Individualismus hinaus. In der Mitte der 60er Jahre fingen einige westdeutsche Theologen, darunter Jean-Baptiste Metz, Jürgen Moltmann und ich, an, eine Art politischer Theologie zu entwickeln, geboren aus der verzweifelten Scham eines immer noch nach Gas stinkenden Landes, aus dem Ekel an der Restauration und ihrer Remilitarisierung, aus der Entdeckung der damals als dritte Welt bezeichneten Welt der Ausgeplünderten und aus der Wiederbegegnung mit dem Marxismus. Aber politische Theologie war nur ein Übergang, ein Zwischenschritt. Der theologische Weltgeist amüsierte schon lange nicht mehr in Heidelberg, Louvain oder Oxford. Ich erinnere mich an den Augenblick, in dem ich zum ersten Mal den Ausdruck Theologie der Befreiung hörte. Es war eine dieser wunderbaren geistigen Entdeckungen, auf die wir manchmal stoßen. Ich suchte die klare Formulierung von etwas Geahntem. Ich kämpfte mit den Wörtern der Alten, der Zerstörten, der vom Somoza-Besuch der Messe und dem In God We Trust auf jedem Dollar besudelten Sprache. Und plötzlich sagt mir jemand in einer ganz anderen Sprache und einer anderen Klarheit das, worauf ich schon so lange wartete. Die Theologie der Befreiung ist eines der großen Geschenke der armen Lateinamerikas an die Christenheit, auch an die Mittelklasse der reichen Welt, zu der ich gehöre. Es ist ein Geschenk, das sich nicht aufbraucht, es nährt mich, wie es die Armen nährt. Und der Dornbusch brannte mit Feuer und war nicht verzehrt. So heißt es in 2. Mose 3, Vers 2. So erfahre ich die Bilder, die Gebete, die Bibelauslegung, den Glauben dieser Theologie. Sie stellt ein Geschenk an die Weltkirche dar, auch wenn diese es noch nicht begriffen hat. Ich zögere etwas, einen großen Vergleich zu bemühen, aber mit der gebotenen historischen Vorsicht will ich sagen, dass die Theologie der Befreiung einen historischen Einbruch darstellt, der der Reformation des 16. Jahrhunderts in Westeuropa, die die feudal-hierarchische Gestalt des Christentums ablöste, vergleichbar ist. Noch ringen die verschiedenen Gestalten der Kirche, Orthodoxie, Liberalismus und Befreiungstheologie, miteinander. Aber wir können die Zeichen der Befreiung erkennen. Blinde werden sehend, Lahme fangen an zu gehen und den Armen wird ihre Würde zurückgegeben. Der Gott der Armen erscheint und in dieser Epiphanie Gottes entfaltet die christliche Religion ihre revolutionäre Kraft. Diese Religion, die für viele innerhalb der ersten Welt ein steriles, unverständliches Brimborium, eine Zwangssache verlogener Moral, ein veraltetes Opium des Volkes war, das indessen längst durch das neue Opium der Mittelklasse, die Psychologie, abgelöst ist. Diese Religion ist lebendig in den neuen sozialen Bewegungen für Frieden, Gerechtigkeit und die Integrität der Schöpfung. Die Armen sind die Lehrer, heißt ein Grundsatz der Befreiungstheologie. Was lehren Sie mich denn, die ich an Theologie und Wissen, an Geld und Macht doch unüberbrückbar überlegen bin? Wie haben Sie mich denn evangelisiert, wie mich bekehrt, was mir gegeben? Im Norden Nicaraguas traf ich einmal eine Frau, vor einem riesigen Bottich mit Kaffeebohnen stehend, ein Feuer brannte und sie rührte mit einer Latte in den Kaffeebohnen herum, barfuß, von vielen Geburten breit geworden, mit großem Schwung in den Bewegungen. Sie war Katechetin, barfüßige Theologin, die andere unterrichtete, obwohl sie selber Mühe mit dem Lesen hatte. Einer in unserer Gruppe fragte sie, ob die Leute, die anderen, die Männer, ihr denn glauben würden, wenn sie von Christus, vom Kampf, von Gott erzählte. Sie spürte den Zweifel in dem Frager, stemmte die freie Hand in die Seite, hob die Latte scherzhaft drohend und sagte: Und du, glaubst du mir? Glaubst du mir etwa nicht? Alle lachten. Es war eine erhellende Antwort. Sie hatte keine Credentials, kein Diplom, keine Autoritätsbeweise, sie hatte nur sich, ihre Hände, ihr Feuer und den Kaffee der Comunidad. Ich hörte sie sagen: Und du, glaubst du etwa nicht an den Gott der Armen? Betest du immer noch den Gott der Reichen an? Das Wichtigste, das ich von den Armen gelernt habe, erkenne ich in aussichtslosen Kämpfen, in die wir hierzulande verstrickt sind. Wir analysieren zwar, wie die internationalen Finanzeliten weiter Hunger und Elend produzieren, aber wer will das hören? Wir kämpfen zwar gegen jedes neue Kriegsspielzeug, das unsere Herren für notwendig und gewinnbringend halten, aber die Militarisierung nicht nur ganzer Landstriche, sondern auch der Gehirne schreitet weiter fort. Viele lassen sich mit Tränengas und Knüppeln behandeln, um wenigstens einen Teil dieser Schöpfung zu erhalten. In all diesen Kämpfen besteht die größte Gefahr für uns darin, müde zu werden und aufzugeben, uns ablenken oder bestechen zu lassen, in Abhängigkeit von Drogen, Alkohol oder Wohlstand zu verfallen, uns zu entpolitisieren, weil wir uns dem Götzen der Unterdrückung unterwerfen, der bei uns mit sanfter Stimme säuselt: Man kann ja doch nichts machen. Von den Armen Lateinamerikas lerne ich das Hoffen, ihre Zähigkeit, ihren Zorn und ihre Geduld. Ich lerne eine bessere Theologie, in der Gott nicht Herr über uns, sondern Kraft in uns ist, in der die Wunder Jesu nicht von unseren unterschieden werden, auch wir treiben Dämonen aus und heilen Kranke. Ich lerne Vertrauen in das Volk Gottes. Ich überwinde die Skepsis, die falsche Versöhnlichkeit und die kurzfristigen, illusionären Hoffnungen. Ich übe mich ein in den Verrat an meiner eigenen Klasse. Ich verlasse ihre spirituelle Apartheid und bewege mich auf die Befreiung aller hin. Ich gewinne Anteil, ich gehöre dazu. Ich bin weniger allein. Ich fange an, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten. Ich werde evangelisiert und ich singe mit vom neuen Menschen. Creadores de la Historia, Constructores de Nueva Humanidad. In der nächsten Episode geht es um Lawinen in Haiti. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.